Die urbane Spinnstube, yeah, kommt zu euch wieder mal aus dem wunderschönen herbstlich sonnigen Berlin, wo der Regen nur in der Nacht niedergeht. Und ich bin die Ziska, im Internet ist mein Nickname Distelfliege. Und ich habe für euch heute wieder mal was zum Stricken, was zum Spinnen. Urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, und Teechen. Genau, dann lasst uns mal loslegen. Die Eingangsmusik war von etwas, ist so ein freies Stück von einer Gruppe namens Descabel und das Stück heißt Tochival. Ich habe das ziemlich abgeschnitten, da wird eigentlich auch noch gesungen auf dem Stück. Und genau, habe ich gefunden auf der Plattform Jamendo, wo es halt Musik gibt unter Creative Commons Lizenz. Es gibt aber jetzt noch ein anderes Portal, wo es so Musik unter freien Lizenzen gibt. Und da habe ich mich aber noch nicht schlau gemacht, vielleicht bei der nächsten Folge. Die wollen nämlich langsam mal die Künstler der GEMA Konkurrenz machen und sich nicht immer nur von der GEMA vertreten lassen, sondern auch halt ihre Musik auch andersweitig unter Lizenzen schützen lassen, was ich sehr schön finde. Ja, Housekeeping mal ganz am Anfang. Und ich wollte mich bedanken für die Kommentare zur letzten Folge. Ich wollte diese Folge eigentlich erst, eigentlich schon letzte Woche aufnehmen und habe mir die Shownotes letzte Woche auch schon geschrieben. Also falls jemand noch dazu kommentiert hat in der Zwischenzeit, dann wird die Person nicht erwähnt. Also vielen Dank an Murmansk, Daniela, Strelitz, Luise, Facelia, Engelkristall, Esme, schöne Grüße in Saarland, Irka, Alruna, Regina und Lavi, die mir eine PN geschickt hatte. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe auch noch eine E-Mail gekriegt von einer Zuhörerin und jetzt habe ich die E-Mail vergessen, hier aufzuschreiben. Auf jeden Fall vielen Dank auch für die Mail. Ja, dann lege ich gleich mal los mit Stricken. Ich habe meine Stino-Socken fertig gestrickt, aber noch nicht offiziell fertig, weil ich noch kein Foto gemacht habe und die das noch nicht bei Ravelry eingestellt habe. Oh Mann, ich glaube, jetzt habe ich mich hier schon wieder verstrickt. Hahaha, egal. Ja, die Stinos, das war ja ein Sockenmuster, also habe ich halt normale Stino-Socken mit der sogenannten Vinland-Sockenferse gestrickt, die aus dem Anti-Craft-Sockenmuster Vinland entnommen war und die ich sehr gut finde. Ja, und die sind fertig und gefallen mir ganz gut. Und ich habe beschlossen, dass ich ab jetzt immer Stinos auf den Nadeln haben sollte, einfach weil man die einfach ins Täschchen stecken kann, mitnehmen kann und dann kann man unterwegs immer was stricken. Und ich hatte jetzt eine Weile lang kein Projekt, was ich so eben mal mindless unterwegs stricken hätte können. Und deswegen habe ich in solchen Situationen immer meine Spindel mitgenommen und ein bisschen Kammzug und habe dann halt gesponnen. Aber manchmal will man auch stricken und nicht spinnen. Und deswegen habe ich mir beschlossen, immer Stinos. Und auch jetzt habe ich neue Stinos angeschlagen. Das sind so Ringelstinos aus drei verschiedenen Unigarnen, die ich noch von ganz früher rumliegen habe. Gucken, ja, alles okay hier. Ich stricke gerade nebenbei wieder, eigentlich nur glatt rechts. Aber trotzdem habe ich manchmal, muss, also ich hab, bin gerade auf einer Zunahmereihe und da muss ich mich dann konzentrieren. Aber ich habe alles mit so Maschenmarkierern markiert und da kann eigentlich, sollte nichts passieren können. Ja, also die neue Stinos, Ringelstinos aus Uniganen habe ich angeschlagen und bin total begeistert und frage mich, wieso ich zwischendurch nicht immer wieder so Ringelstinos mache, weil Ringelsocken rocken halt einfach, die sind einfach klasse. Ja, von den Work in Progress, also den Sachen in Arbeit, die Schurtugal-Socken von LSU, da habe ich jetzt den einen Socken fast fertig, da komme ich jetzt so zur Spitze. Und genau, sonst habe ich etwas Neues angeschlagen. Also ich habe jetzt auf den Nadeln die Ringelstinos, die Schurtugal und den Daybreak Shawl von Steven West. Das ist ein sehr berühmtes Strickmuster. Ich glaube, ihr kennt das auch so gut wie alle wahrscheinlich. Das ist so ein Muster, wo er was er für ein Farbverlaufsgarn mit langen Farbverläufen designt hat. Und es ist eigentlich ein glatt rechts gestricktes, halbrundes Tuch mit Streifen, die ihre Farben wechseln. Und dann sind dann noch so Hebemaschen zwischendurch, also immer bei der einen Farbe, sodass es ein bisschen aussieht wie ein Spinnennetz. Das heißt aber Daybreak, weil es an die aufgehende Sonne erinnern soll. Es erinnert eigentlich mehr als an ein Spinnennetz, finde ich. Aber es ist trotzdem echt hübsch. Und ich wollte das schon total lange stricken und finde dieses Muster sehr, sehr klasse. Und dann hat mir das die Nala bei Ravelry vor Monaten schon mal geschenkt und ich habe das dann, also ich habe ja meine Geschenkmuster, habe ich noch keins von angeschlagen und dann, aber jetzt habe ich eins angeschlagen, nämlich den Daybreak und das macht mir total Spaß, den zu stricken. Was ich, ja, zudem kam es auch mit so einer Geschichte, wir haben ja den UFO-Monat immer noch im September vom Team Yeti. Da gibt es auch einen entsprechenden Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry. Und ich hatte mir vorgenommen, mein Zimmer aufzuräumen, den Boden zu saugen und zu wischen und dann meinen gesamten Stash mal wieder auszubreiten und alles zu sichten und dann gleich halt auch Garn für den Daybreak Shawl rauszusuchen und wenn dann alles am Abend geputzt ist, den Daybreak zur Belohnung anzuschlagen. Und das war viel Arbeit und es hat sich aber gelohnt und richtig Spaß gemacht und ich habe dann tatsächlich in meinem Stash passende Garne gefunden. Und zwar habe ich durch die ganze Wollkaufstopp habe ich relativ wenig Sockenwolle inzwischen. Also relativ wenig ist immer noch relativ. Aber ich hatte einen Zauberball in der Farbe Brombeere, den ich verwenden wollte. Und dann habe ich zu diesem Brombeere-Zauberball eine zweite Farbe gesucht und habe keine gefunden. So wenig Stash habe ich inzwischen. Und ich musste dann tatsächlich an meinen selbst gebastelten Sockenclub gehen und dort ein Garn nehmen und das mit der Brombeere-Zauberball kombinieren und dafür ein anderes Garn für dieses Sockenmuster raussuchen und in meinen Sockenclub packen. Also soweit bin ich schon mit meinem Sockenwollstash. Ich glaube, ich habe ihn auf die Hälfte reduziert im Laufe der letzten... Ja, ist auch schon fast... Also 1,5 Jahre. Und genau, das ist auch toll, wenn man es motiviert. Und Daybreak, der macht halt total Spaß. Man kann obwohl er kein Muster hat, macht er Spaß zu stricken. Und der Zauberball hat wirklich lange Farbverläufe. Ich bin jetzt gerade schon bei der Streifensektion und ja, bis jetzt ändert sich die Farbe des Zauberballs noch nicht. Ich stricke aber auch erst den zweiten Streifen und ich freue mich schon auf den ersten Farbwechsel. Ja, das, was hier so klappert, sind die Maschenmarkierer. Weil ich muss ein paar Maschenmarkierer haben, sonst verpasse ich immer die Stelle, wo man die Hebemasche macht und wo man zunehmen muss. Ja. Okay, war das das vom Stricken schon? Was habe ich da noch zu stehen? Ach ja, genau, ich habe ja auch noch vor den Ulmus-Schal oder Almus oder so. Ich finde, Ulmus kann man gut sagen. Spreche ich das halt total dilettantisch auf Deutsch aus. Also den wollte ich stricken und zwar oder den Morlin Shawl, den ich mir mal gekauft habe auf Ravelry. Und Ulmus ist von Kirsten Kapoor und der Morlin ist von einer deutschen Designerin, der Name mir gerade entfallen ist. Ich muss das in die Shownotes schreiben. Und hier habe ich vergessen, eine Masche nur zu abzuheben. Habe ich die gestrickt, kann ich aber korrigieren. Genau, also die beiden Tücher sind für zwei verschiedene Garne konzipiert. Und ich habe mal eine Wollmeise geschenkt bekommen in so einem Terrakotta-Ton. Und dann habe ich auch für den Ulmus oder für das Morlin-Tuch habe ich dann versucht, eine zweite Farbe zu finden, die mit dem harmoniert, mit dem Terrakotta. Und ich habe auch nichts gefunden. Also diese Wollmeise-Farben, ich weiß nicht, ob es am Garn liegt, auf dem die Wollmeise färbt, aber das sind so satte, ungewöhnlich reichhaltige, satte Farben. Und ich hatte irgendwie gar nichts zu Hause, was neben dieser Terrakotta-Wollmeise bestehen konnte. Und dann habe ich gedacht, naja, ich will die aber wirklich unbedingt für ein zweifarbiges Tuch verwenden. Und dann habe ich mir doch über Ravelry geguckt. Man kann da nämlich so eine Suche machen nach Garnen, die andere User verkaufen. Und man kriegt dann auch welche angezeigt, die aus dem eigenen Land sind. Also habe ich eine Ravelry-Suche nach dem Wollmeise-Twin-Garn gemacht und bin dann fündig geworden im Stash einer anderen Ravelerin und habe ihr eine Wollmeise abgekauft. Und dann war im Ende Neu-Forum auf Ravelry auch eine Wollmeise im Angebot und dann habe ich mir die auch noch gekauft und dachte, eine von beiden wird bestimmt dazu passen. Und somit habe ich jetzt zwei Wollmeisen und die dritte, die ist noch unterwegs, glaube ich. Die müsste aber jetzt auch mal bald hier einfliegen. Ja, also dieses Update bei der Wollmeise, das kann, tue ich mir nicht an. Also dafür ist, glaube ich, mein Internet auch nicht, ist hier auch über das WLAN nicht flott genug, um mit den ganzen Leuten, die mit der Standleitung die ganzen Wollmeisen einkaufen, mithalten zu können. Und da habe ich auch gar keine Lust zu. Ja, aber es gibt halt auf Ravelry immer noch wieder Leute, die dieses Garn weiterverkaufen. Und dann geht es ja auch so, sozusagen. Ja, und den habe ich jetzt natürlich noch nicht angefangen, den Ulmus oder das Morlin-Tuch. Jetzt werde ich erstmal den Daybreak stricken. Und eigentlich habe ich auch schon genug Tücher, aber die machen halt so einen Spaß. Ich weiß nicht, was man mit so vielen Tüchern macht. Was macht ihr denn mit euren ganzen Tüchern? Also Tücher, ich habe mittlerweile schon 5-6 Tücher, aber Tücher sind auch das, was ich am öftersten trage, also ich trage schon alle meine Tücher, muss ich sagen. Gefällt mir ja auch alle total gut. Ja, aber das war's jetzt vom Stricken. Und dann geht's weiter mit Spinnen. Vom Spinnen habe ich echt nicht viel zu sagen. Doch, ich habe etwas zu erzählen. Und zwar waren wir am Alexanderplatz gewesen und haben da den weltweiten Tag des öffentlichen Spinnens begangen. Und zwar die Jajas ist von der Gruppe Berlin Spinnt und die Claudia vom Flinkhand-Shop, die auch das Flinkhand-Forum hat, die haben sich zusammengetan und haben dann da ein Spinntreffen am Alexanderplatz ausgerufen. Und ich dachte mir, ich spinne total gerne mit Spindel und so. Ich bin auch die Verfechterin des Spindelspins. Aber so bei diesem öffentlichen Spinnen, die Leute, also die haben doch schon mehr zu glotzen, wenn man ein Spinnrad dabei hat. Meiner Erfahrung nach lockt Spindelspinnen die Berliner nicht hinterm Ofen vor. Und deswegen habe ich mein antikes Rädchen mitgenommen und habe es auf meinen Fahrradanhänger geschnallt und dann habe ich ein Finkhof-Wollkadenband mitgenommen vom Finkhof. Das ist so ein Öko-Bauern-Schafhof. Und da bin ich total weit gekommen. Also da habe ich alle drei Spulen von meinem alten Spinnrädchen dann am Alex vollgesponnen. Das haben auch einige Leute geguckt und ein paar haben Fotos gemacht. Wir waren so zu sechst oder so, würde ich sagen. Also es waren nicht viele, aber es waren welche da und es war ganz lustig. Was ein bisschen doof war, war, dass das so windig war. Der Wind war manchmal so stark, dass er wir saßen am Rand vom sogenannten Brunnen der Völkerfreundschaft. Toller DDR-Name. Ja, und der Wind hat halt echt das Wasser des Brunnens um uns manchmal so um die Ohren geblasen. Es war dann total unangenehm und ich hatte mein Wolltuch, was ich unbedingt mitnehmen wollte, dann doch in letzter Minute zu Hause vergessen und war eigentlich nicht adäquat angezogen. Und hatte ansonsten, weil hatte ich schon warme Sachen dabei, meinen selbstgesponnenen dicken Pulli hatte ich dabei und so, das war nicht das Problem. Aber mir ist dann doch kalt geworden durch diesen Wind und dass einem dauernd das Wasser so um die Ohren getrieben wurde von dem Brunnen. Und dann haben wir, glaube ich, so nach 2 Stunden wieder unsere Sachen gepackt und sind wieder nach Hause gefahren. Und ich habe mir dann heißen Tee gemacht und habe mich ein bisschen gepflegt und Halsbonbons gelutscht, sonst hätte ich mir prompt eine Erkältung eingefangen. Ja, das war der Worldwide Spin im Public Day. Nochmal total vielen Dank an Claudia und Jajasis fürs Organisieren. Und ja, war nett. Was ich noch in Arbeit habe zum Spinnen, ist der Merino-Kammzug, den mir Icke aus Berlin geschenkt hat. Und der ist heute fast fertig geworden. Also ich habe nur noch, keine Ahnung, so ein Stück vom Kammzug, was vielleicht 20, 30 Zentimeter lang ist, der Rest ist jetzt schon fertig und diese 20, 30 Zentimeter sind auch schon in der Mitte geteilt, also es ist schon, das meiste ist schon gemacht. Jetzt muss ich kurz in die Strickanleitung gucken. Daybreak, wo bist du? So. Ah, das ist jetzt kein Problem. Die 4 Reihen muss ich jetzt immer wiederholen. Alles klar. Ja, dann wiederhole ich doch mal schön. Und gehe gleichzeitig weiter zum nächsten Teil, nämlich die urbane Selbstversorgung. Ich hatte beim letzten Stricktreff im Morgenrot mit der Eidechse geredet und ja, da kamen wir drauf über die letzten Bienenthemen in der urbanen Selbstversorgung und über Kommentare, die dazu gekommen sind. Und anscheinend ist das Bienenbuch doch auch manchmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Zum Beispiel, dass der Honig so mehrfach Zucker enthält, die langsamer ins Blut gehen als Haushaltszucker, stimmt nicht. Denn Honig enthält eigentlich hauptsächlich Einfachzucker, nämlich Fruchtzucker und was habe ich da geschrieben? Warum geht denn das Blöde gar nicht? So. Ach ja, Fruchtzucker und was war das andere? Glucose, Traubenzucker. Und die sind halt nicht verkettet, von daher geht es eigentlich noch schneller ins Blut wie Haushaltszucker. Ja, ich weiß auch nicht, wieso das da falsch stand. Und eigentlich hätte ich es auch besser wissen müssen von Berufswegen, aber habe dann auch nicht so richtig mitgeschnitten und habe das einfach so aus dem Buch rausgeschrieben und dann so runtergebetet. Was uns noch ungereimt war, war, da Bienen halt so blütentreu sind. Warum? Und da dadurch sowieso nur immer eine Sorte Pflanzen abernten, da dürfte den Bienen ja eigentlich eine Monokultur nicht schaden, weil die ja sowieso monomäßig Blüten absammeln. Das hatte Irka gesagt und die wollte mal ihre Demeter-Imkerin fragen, wie das denn ist auf dem Land mit den Monokulturen, was sie davon hält. Und dann war noch das Gift im Stadthonig, also ob da nicht Schadstoffe drin sind im Stadthonig. Und da hatte die Erika Meier geschrieben, dass die Bienen, dass der Stadthonig total unbelastet wäre, weil die Bienen nur, also wenn Bienen zu viel Gift intus hätten, dann würden sie vor dem Stock sterben und es nicht in den Stock eintragen, sodass der Stock sich so halbwegs selbst reinigt. Kleine Mengen von Schadstoffen werden beim Wachsschwitzen, beim Bienenwachs ausschwitzen, rausgeschwitzt. Und zudem würden sich die Blüten nur dann öffnen, wenn die Belastung gering ist. Und deswegen würden die Bienen nur dann sammeln, wenn wenig Belastung da ist. Also dass automatisch der Honig dann sauber ist. Ja, und da dachte ich, was ist denn mit Blüten, die ganze Zeit offen sind, auch den ganzen Tag? Also man läuft ja doch durch die Stadt und sieht offene Blüten direkt an der Straße und so und Lindenblüten zum Beispiel oder so. Also irgendwie habe ich das nicht so ganz verstanden, aber insgesamt fand ich das Bienenbuch schon toll, auch wenn da so ein paar offene Fragen sind. Aber zum eigentlichen Thema der urbanen Selbstversorgung heute. Ich wollte reden über Bauernmärkte. Also in englischsprachigen Podcasts hört man halt total viel über sogenannte Farmers Markets. Und Farmers Markets sind halt auch Bauernmärkte, wo Bauern direkt ihre angebauten Erzeugnisse verkaufen. Und sowas habe ich festgestellt, gibt es in Berlin schon, aber sie haben diese Berliner Bauernmärkte, auf denen ich bislang so war, die haben nicht die Vorteile, die die Bauernmärkte in den USA zu haben scheinen. Also warum sollte man überhaupt Bauernmärkte suchen? Das ist, weil das Gemüse ist dann halt regional und saisonal automatisch auf dem Bauernmarkt. Wenn die Bauern ihr eigenes angebautes Zeug verkaufen, dann können sie ja immer nur das verkaufen, was gerade geerntet wurde. Und dann soll es eben wunderbar frisch sein und auch günstiger, weil es halt in der Saison ist. Dem Bauernmarkt gegenüber steht dann der konventionelle Supermarkt und der Bioladen. Und der Bioladen hat halt den Vorteil, dass man oft regionale Produkte bekommt und dass die oft dass man saisonal und regional einkaufen kann. Der Nachteil ist halt, dass es relativ teuer ist. Im Supermarkt ist der Vorteil, es ist total billig oder halt relativ billig und der Nachteil ist, es ist eben nicht bio und halt oft auch nicht regional, und es wird auch nicht ausgezeichnet, ob es regional, also angeschrieben, wo das Zeug herkommt, außer halt die Länderbezeichnung. Und der Bauernmarkt soll halt sowohl günstig als auch regional und saisonal sein und oft eben auch bio, oder halt, dass Bauern da verkaufen, die eigentlich bio sind, aber sich das Zertifikat nicht leisten wollen. Und solche Bauernmärkte, die es in der Theorie macht, das total Sinn, und in der Praxis habe ich aber keine gefunden, weil die waren entweder genauso teuer oder noch teurer als der Bioladen. Also die Berliner Bauernmärkte, die ich mir angeguckt habe, das war einmal am Wittenbergplatz. Dann war das, glaube ich, in einer Markthalle in Kreuzberg. Und dann war das noch ein Bauernmarkt in Friedrichshain. Und die waren alle eigentlich, also ich habe nicht die oder halt die Erzeuger, die da selbst verkauft haben, die waren sehr, sehr teuer zum Teil. Also ich habe dann auch in der Zucchini-Saison Zucchini gesehen mit 4 Euro fürs Kilo. Also da habe ich gedacht, die spinnen ja wohl. Das war fast das Doppelte von dem, was es im Bioladen gekostet hat. Und eigentlich so ein richtiger Winterpreis und nicht kein Sommerpreis. Da war ich dann schon von den Socken, aber es ist nicht alles, es ist so schlimm, aber es war halt zum Teil schon doof. Und dann denke ich mir, da muss ich dazu nicht auf den Markt gehen. Und dann gab es halt auch so Gemüsestände, die angeblich halt von Bauern sind, die aber auch, wo halt einwandfrei Produkte da sind, die nicht von hier sind und die auch keine Saison haben. Also zum Beispiel so zugekaufte Sachen wie Zitronen oder Südfrüchte und so. Ja, wo ich mich dann frage, woher weiß ich denn, was da aus eigenem Anbau ist und was nicht? Also fand ich dann alles nicht so ganz erquicklich, muss ich echt gestehen. Und ja, dann war ich mal vor 2 Wochen am Samstag, war ich in Friedrichshain am samstäglichen Markt am Buxhagener Platz. Und da war ich dann total angetan, weil da gab es wirklich viele kleine Stände von kleinen Erzeugern, die wirklich das verkauft haben, was sie selber angebaut haben, wo dran stand aus eigenem Anbau, wo Sachen waren, die Saison hatten und sonst nichts. Und die preislich okay waren, also die waren echt okay. Und dann waren da auch 3 verschiedene Imker, die ihren Honig da verkauft haben. Und ich war dann relativ spät da, und dann war ich auch bei so einem kleinen Biolandhof, wo ich dann grüne Bohnen bekommen hatte zum reduzierten Preis, weil der Markt gleich schließt. Und ich war total glücklich und zufrieden. Und ich werde ja da jetzt öfters einkaufen gehen auf dem Boxi-Markt am Samstag. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch allgemein die Entwicklung ist, dass die Bauernmärkte in Berlin etwas bäuerlicher werden, als sie es vor Jahren noch waren. Wenn ja, dann würde ich das total begrüßen, aber bis dahin begrüße ich schon mal, dass es auf dem Boxhagener Platz sich so positiv entwickelt hat und ich jetzt endlich auch einen Bauernmarkt hier habe. Also ich kenne das zum Beispiel von, wo meine Eltern wohnen, in Baden-Württemberg, in der Kleinstadt, dass es da auf dem Bauernmarkt wirklich total viel Auswahl gibt und wirklich frische regionale Sachen und so. Und da war ich immer sehr neidisch, dass es das hier nicht so wirklich gibt. Also so wie hier auch die Flohmärkte sind hier auch so. Das sind eigentlich keine Privatmenschen, die ihren Dachboden Tand verkaufen, sondern hier auf den Flohmärkten sind 90% Profi-Händler, und denen ist es auch egal, ob sie ihre Ware komplett wieder mit nach Hause nehmen. Die sind jedes Wochenende auf den Märkten, und das sind wie Läden in Budenform, und da ist dann halt auch der Sinn und Zweck des Flohmarkts, ist dann irgendwann auch Quatsch, dann kann ich auch in einen Antiquitätenladen gehen oder in so einen Ramschladen, wo das Zeug, da gibt es ja auch genug in Berlin. Und das war die urbane Selbstversorgung über das Thema Bauernmarkt. Was ich gerade toll finde, ich muss sagen, wir haben jetzt, ich finde gerade toll, meine lieben neuen Kolleginnen. Wir haben jetzt in der Bäckerei, wo ich mit beteiligt bin, habe ich seit 2 Jahren beziehungsweise seit ein paar Monaten neue Kolleginnen und ich finde es total nett und genau, ich will da jetzt im Podcast selber nicht viel dazu sagen, weil das dann auch zu privat ist und ich möchte auch nicht, dass die dann irgendwann so im Internet sich wiederfinden oder so. Ich will nur sagen, alles, ich bin total begeistert und Betriebsklima ist echt total wichtig. Und das ist einfach schön. Ja, und von was ich noch begeistert bin, ist die Wellness-Oase, die mein Zimmer im Moment ist, nachdem ich ja vor ein paar Tagen alles gesaugt und gewischt und die Teppiche ausgeklopft und aufgeräumt habe und dann meinen Stash gesichtet habe. Und jetzt ist hier wirklich total schöne, aufgeräumte Atmosphäre und ich halte mich jetzt total gerne hier auf und entspanne mich. Okay, dann kommen wir zum letzten Segment heute, nämlich Teechen. Das ist ganz kurz. Ich habe ja heute, war ja die eine Wollmeise schon in der Post und da hat mir die Lucia ein 2 Teebeutelchen reingetan und zwar ist das Rooibos Ingwer. Normalerweise hasse ich Ingwer, aber ich mag Rooibos und ich habe den Tee relativ kurz ziehen lassen, sodass der Ingwer nicht so scharf wird und er schmeckt mir doch ganz gut, finde ich gar nicht schlecht. Und gesund ist es natürlich auch noch. Ich habe jetzt doch beschlossen, noch ein Segment dazwischen zu schieben, aus aktuellem Anlass, was ich letzte Woche noch nicht in meine Shownotes geschrieben hatte. Und zwar habe ich ja letzte Folge darüber geredet, dass ich so ganz viele Polit-Blogs gelesen habe, als ich krank rumlag im Bett. Und da habe ich halt auch ganz viele Texte zu Critical Whiteness, also der kritischen Weißseinsforschung gelesen. Und dieses Wochenende, genauer gesagt am Samstag, hätte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt, das so ein bisschen in der Praxis umzusetzen, aber irgendwie ist das total im Rohr krepiert, könnte man so sagen. Ich war auf einer durchaus coolen, hübschönen, feministischen Veranstaltung. Und zwar hat das feministische Blog Mädchenmannschaft ihr 5-jähriges Jubiläum in der Werkstatt der Kulturen in Berlin gefeiert. Und da ist dann auch die Fiber Pirates gekommen, sodass ich die auch mal kennengelernt habe persönlich und ihre Clique, so mit der sie da war, und das war wirklich, also war echt eine nette Veranstaltung. Zwischendurch waren wir noch lecker essen und was halt am Abend gab es dann so ein Gate, wie wie Ryu meinte, und zwar sowas, also angelehnt an Watergate, ein würde ich sagen Kongo-Gate. Und zwar gab es da eine Diskussion an dem Abend eigentlich über Online-Aktivismus gegen Aktivismus im echten Leben. Und da waren dann so Vertreterinnen verschiedener Organisationen da. Also unter anderem halt Leute vom Slutwalk Berlin. Und der ist kritisiert worden grundsätzlich, weil es halt wegen Ausschlüssen, die Slutwalks an sich produzieren und der Slutwalk Berlin hatte sich im Vorfeld relativ uneinsichtig gezeigt und wollte halt auch nicht Angebote annehmen, das besser zu machen. Ja, und gerade vor dem, also vor der Diskussion, gab es dann über den Slutwalk, der die Woche davor stattgefunden hatte, gab es eine Diskussion und Kritik an rassistischen Vorfällen auf dem Slutwalk und auf diese Kritik wurde halt einfach unangebracht reagiert und auch nicht so mit Einsicht, sondern halt eher mit Abwehrstrategien. Und es war abzusehen, dass es auf der Diskussion dann weitergeht, also um den Dreh. Und ich war da eigentlich total, ich hätte da ein bisschen besser vorbereitet reingehen können und letztendlich habe ich das nicht nur nicht gemacht, sondern ich habe die ganze Diskussion verpasst, indem ich in einem anderen Workshop war, der sich mit der Diskussion überschnitten hatte. Und als der dann vorbei war und ich rauskam, da merkte ich halt, dass es schon so spät ist und dass die Diskussion schon im Gange ist. Und dann bin ich da noch rübergegangen und habe mich dann hingesetzt und fing an, meine Socke so weiter zu stricken. Und es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema schon wieder dort. Und dann irgendwie schon so, dann nach ein paar Minuten fing dann eine aus dem Publikum an, doch noch mit dem kontroversen Thema nochmal zu kommen, was vorher offenbar schon besprochen worden war, nur was genau, das wusste ich nicht, habe ich halt dann auch nur im Netz nachlesen können, nachträglich. Also es war wohl schon alles gelaufen und dann haben praktisch die da fingen halt dann die Leute an, die vorher schon rassistisch sich geäußert haben, das doch nochmal aufzuwärmen und dann haben halt People of Color den Raum verlassen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben, den Mist, und dann hat eine von der Mädchenmannschaft die Diskussion abgebrochen und das haben auch einige Weiße dagegen protestiert und haben auch gesagt, dass sie es blöd finden, dass jetzt die People of Color den Raum verlassen und die Leute, die eigentlich den Mist gebaut haben, noch da sind. Ja, und dann wurde die Diskussion halt abgebrochen und dann haben fünf Frauen of Color auf der Musikbühne so ein spontanes Podium gebildet und haben erstmal so, ja, Edutainment oder so, halt Aufklärung betrieben und haben halt auch so von ihren Erfahrungen erzählt und haben halt auch den Ablauf kritisiert und wollten halt dann Bewusstsein schaffen und haben wir uns das angehört und mussten feststellen, ja, scheiße, eigentlich haben wir wirklich verkackt. Und ja, ich saß da mit meiner Socke und strickte und dann kam die Bemerkung dann von der, oder halt dieser rassistische Kommentar, der dann letztendlich zum Abbruch der Diskussion geführt hat. Und ich, dadurch, dass ich zu spät reinkam, saß ich auch ganz alleine für mich und mit meiner Socke und wusste so gar nicht, was da vorher war. Und dann ging halt alles auch relativ schnell und ich ärgere mich jetzt, dass ich das so gemacht habe, also dass ich den Abend halt so ablaufen lassen für mich, wie ich ihn halt ablaufen ließ. Ich habe dann auch ein bisschen so drüber nachgedacht. Also das mit der Critical Whiteness und so in der Theorie, und es klingt alles so ganz toll. Und dann, wenn dann tatsächlich so eine Situation ist und man sitzt da und es ist halt furchtbar peinlich dann oder weiß ich nicht, dann Krawall zu machen und ist man total verunsichert und so. Das war dann schon, habe ich gemerkt, da habe ich schon verkackt, auch mit, andere haben auch verkackt und ich habe aber halt auch verkackt. Und dann habe ich mir überlegt, was man da eigentlich machen kann, um nicht, damit das nicht so abläuft beim nächsten Mal. Und da fiel mir halt ein, also vor allem, wenn vorher schon sich abzeichnet, dass es so eine Situation, Diskussion geben wird, die, wo es halt zu rassistischen Ausfällen kommen kann oder wo vorher schon im Internet Ausfälle passiert sind und da, dann hätte man sich vorher schon überlegen können, was mache ich denn, wenn es passiert? Und am besten nicht alleine, so als, ach, ich bin die tolle weiße Einzelkämpferin, sondern alleine ist es immer total schwer, sich zu so einem Handeln durchzuringen, habe ich festgestellt und gelesen. Und deswegen wollte ich mich in Zukunft zumindest mit ein, zwei anderen Personen vorher abstimmen und mich halt und halt zusammen mich irgendwo hinsetzen und dann kann man sich wenigstens schnell angucken und sagen, ja, sag mal, das kommt dir doch jetzt auch scheiße vor. Und dann, oder man tauscht einen Blick aus und dann macht man was, so kann man zumindest auf jeden Fall mehr Potenzial entfalten, zu reagieren auf was, wo man dann erstmal total verunsichert ist. Und ja, das ist halt einfach die Lehre, dass man sich nicht unvorbereitet dann alleine ins Eck setzen soll und dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn ich dann irgendwie handlungsgelähmt bin und mich hinterher dumm rumärgere. Und was mir auch aufgefallen ist, weil so bei der Critical Whiteness geht es ja darum, dass man die eigene privilegierte Position sieht oder sehen lernt, weil die sonst immer unerkannt bleibt. Also wenn ich zum Beispiel in einer Position bin, wo ich in der schwächeren Position in Anführungszeichen und ich gehe auf eine Diskussion oder eine öffentliche Veranstaltung, wo ich weiß, Leute meinesgleichen werden da vielleicht angegriffen oder werden dort vielleicht kritisiert oder es wird jedenfalls potenziell diskriminierendes Zeug gegen Leute wie mich laufen, dann gehe ich da, dann mache ich mir vorher überhaupt Gedanken, soll ich da überhaupt hingehen? Und wenn ja, was mache ich denn? Und wie kann man denn dann? Und mit wem könnte ich denn da hingehen? Und was könnten wir machen? Also dann würde mir schon aus Selbstschutzgründen würde mir das gar nicht einfallen, so unvorbereitet da reinzuschneiden. Und das ist eben genau dieses weiße Privileg, sich ohne Vorbereitung da einfach mal reinzusetzen und zu gucken, was da so kommt. Das, das ist mir hinterher tatsächlich so aufgefallen und es ist natürlich, also viele würden sagen, ja krass, dass dir das irgendwie erst durch sowas auffallen muss, aber naja, ist tatsächlich so, dass es mir im Nachhinein so aufgefallen ist. Und ich fand ja auch die Fiber Pirates und ihre Clique, die waren total fit drauf. Und danach hatten wir halt noch diskutiert. Und dann hat mir das auch einiges gebracht beim Nachdenken und so. Es hat jedenfalls, doch, das hat schon, fand ich auch cool. Ja, also mein Fazit, die Critical Whiteness ist in der Praxis auch einfach Übungssache und Lernsache und die Sachen theoretisch gelesen zu haben, bringt eigentlich, doch, das bringt natürlich was, aber wir müssen die halt auch, also wir Weißbrote müssen die halt auch uns dran gewöhnen, die mal anzuwenden oder uns da mal reinfuchsen und so. Ja. Genau, das war das, glaube ich, dann vom Politschwafel. Und dann sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Und ich hoffe auch, dass ich nächste Woche wieder aufnehmen kann, nachdem ich ja irgendwie ein bisschen Zeitknappheit habe. Aber wer leidet da denn gerade nicht drunter? Aber ich werde mir jetzt mehr Zeit nehmen und auch wieder meine Wellness-Momente pflegen, die ich schon mal vor einer ganzen Weile gepflegt habe. Also, dass man jeden Tag 20 Minuten nichts tut und irgendwie sich verwöhnt oder so. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Und Stricken. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.